Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2.
Ja, genau. Diese kurzen Rückfragen, das ist ja nur eine kurze Frage, ja, mag schon sein, aber die befragte Person ist dann aus dem Fokus, wo sie gerade drin ist, rausgerissen. Und das sind halt ein paar Mal am Tag passiert, also dann summiert sich das zusammen. Ja. Dann ist der Tag um und man ist immer noch nicht fertig und fragt sich, warum eigentlich? Was ist da passiert? Und weiß nicht mehr, was da hast den ganzen Tag. Es ist sehr, sehr cool, das zu sehen, dass ihr das da so quasi als Nebeneffekt mitgenommen habt. Das ist jetzt B2C und B2B gemischt. Im B2B-Bereich habt ihr das dann für die Hotellerie-Gastronomie umgesetzt in dem Bereich, oder dass die da die Großmengen bestellen können.
Genau. Da haben wir halt geschaut, okay, welche Features sind für die Kunden in dem Bereich interessant. Und da haben wir gesehen, okay, die wissen meist im Vorhinein schon ziemlich genau über die Buchungsauslastung, was sie brauchen. Und deswegen haben wir da ein Feature implementiert, das haben wir Daueraufträge genannt. Was ist das? Man kann einen Warenkorb zusammenstellen mit seinen kundenspezifischen Preisen, was man hat, speichert den ab und sagt dann, okay, vom 8. Dezember bis zum 31. Dezember will ich das bitte jeden Dienstag und Donnerstag geliefert haben. Es löst automatische Bestellungen aus im System, man bekommt automatische Sammelrechnung am Ende des Monats und man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. So. Wenn man schnell was nachbestellen will, kann man das machen, aber die Basis, also das regelmäßig, das Intervall, wo man immer wieder das Gleiche braucht, das haben wir denen einfach abgenommen. So. Also das ist eigentlich eine Automatisierung und ein Werkzeug für den Kunden und logischerweise bringt es einen Mehrwert für den Unternehmer.
Ja, für beide in dem Fall.
Für beide,
Abnehmenden wie den anbietenden Unternehmer.
Genau, das ist es, ja.
Ja. Ja, auch der abnehmende Unternehmer hat keine Freude damit, wenn er dann die harten Semmeln wegwerfen muss, weil er sich verschätzt hat oder weil er halt aus Effizienzgründen immer dieselbe Menge bestellt und nicht von der Auslastung.
Genau.
Okay. Jetzt hast du es ja schon kurz angesprochen, Prozesse, Abläufe. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Wenn du zu einem Kundenprojekt reinkommst, sind diese Abläufe und Prozesse schon in einer nutzbaren Form vorhanden, also definiert, oder fangt es da eher mal an mit Post-its-Kleben?
Ich sag mal, in 90% der Fälle sind wenig bis gar keine Prozesse vorhanden. Und da wundert es mich dann immer wieder, wie gut ein Unternehmen funktioniert, wo es eigentlich nur überhaupt keine Prozesse gibt. Da denkt man sich dann wieder, wie viel Potenzial da eigentlich nur drin schlummert, wenn man mal wirklich hergeht und Strukturen schafft. Aber meistens fangen wir an, wenn wir jetzt wirklich so eine B2B-Plattform bauen zum Beispiel, wo ja sehr viele Prozesse abhängig sind davon, sei es die Logistik, sei es der Einkauf, der Vertrieb, der Kundenservice. Da machen wir mal eine komplette Analyse vom Unternehmen, wie ist der Status quo. Und dann stellt sich relativ schnell raus, okay, mit dem aktuellen Status quo können wir keinen B2B-Online-Shop oder B2B-Plattform in irgendeiner Weise betreiben.
Ja.
Es geht nicht. Und dann geben wir halt dem Unternehmen Hausaufgaben. Entweder sie machen es mit uns gemeinsam oder sie lösen das intern. Und je nachdem, wie schnell die Prozessschritte halt dann gelöst werden und die Optimierungen eingeführt werden, desto schneller können wir dann auch wirklich mit unserem Projekt starten, weil wir haben eigentlich den Ansatz, wir wollen dem Unternehmen nichts verkaufen, was eigentlich nur noch mehr Schwierigkeiten bringt, als wie es eigentlich Nutzen hat, so noch. Weil sonst teilt sich da ja die blöde Software, die hat uns ja nur noch mehr Probleme reingeholt. Deswegen gehen wir her, machen eigentlich am Anfang mal Status Quo, Beratung, dann geben wir Hausaufgaben mit und wenn die Hausaufgaben erledigt sind, dann kommen wir wieder und fangen wirklich mit unserer Arbeit eigentlich an.
So. Okay, und wenn Sie jetzt so in die Unternehmen reinmarschiert, wie sind dann die Reaktionen drauf, wenn Sie sagt, habt keine Prozesse oder zu, ihr habt schon Prozesse, aber nicht niedergeschriebene und nicht digital kompatible. Stößt das dann auf Verständnis oder ist das nach wie vor eher Erstaunen, so quasi, wozu denn aufschreiben? Geht ja eh so auch.
Das ist total verschieden. Das hängt natürlich sehr stark von der Person ab, mit der man spricht und welche Rolle die im Unternehmen hat. Die Inhaber, Geschäftsführer, die sind da meistens sehr offen dafür, weil die wollen logischerweise, dass das Unternehmen bestmöglich arbeitet. Und als Unternehmer bist du eigentlich eher ein Freund von Kritik, von konstruktiver Kritik zumindest, als wie ein Gegner davon. Logischerweise bei den Angestellten, sondern bei den leitenden Angestellten trifft es meistens nicht so auf offene Ohren, weil indirekt kritisiert man ja deren Arbeit. Für mich persönlich, das sage ich eigentlich bei jedem Kunden immer ganz am Anfang, alle Aussagen, was wir treffen, sind eigentlich nur dafür gedacht, dass euer Unternehmen nach vorn geht und nicht nach hinten. Wir wollen keinen beleidigen oder irgendwas schlecht reden, sondern wir wollen einfach ehrlich und offen und transparent mit euch kommunizieren. Und das hat bis jetzt eigentlich noch nie Probleme bereitet. Also wenn man nicht wirklich hergeht und probiert, einen Sündenbock zu finden und damit mit dem Finger in die Wunde dann sogar noch fährt, sondern wirklich auch konstruktive Lösungsvorschläge bringt im Gespräch, dann ist das eigentlich nie ein Problem gewesen und dann ist eigentlich jeder gleich angetan und sieht, ah ja, wirklich, da können wir was verbessern, da haben wir schon Lösungsansätze jetzt konkret auf dem Tisch. Ich glaube, da sollten wir loslegen und das wirklich machen.
Okay, interessant, ja. Spannend. Du hast gesagt, ihr habt jetzt als Fokus auf B2B-Wertschöpfungsketten. Hast du, also jetzt haben wir die Bäckerei gehört, hast du ein anderes Beispiel, was interessant sein könnte für unsere Zuhörer?
Ja, wir haben das Unternehmen wird wahrscheinlich nicht bekannt sein, wie die meisten Unternehmen, die nur im B2B tätig sind, ist die FIPA GmbH aus Ismaning, aus München. Was machen die? Die sind eigentlich führend im Bereich Vakuumsauger, industrielle Automatisierung, Greifer für Roboter und sind da eigentlich Zulieferer von der Industrie. Also auch von Unternehmen in Tirol zum Beispiel. Darf jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber haben sehr, sehr viele Kunden komplett über den Erdball verstreut. Und die Produkte bieten sich sehr, sehr gut an, logischerweise, für E-Commerce. Warum? Es gibt sehr viele, sie können super verschickt werden. Die Buying Journey der Zielgruppe, also die Informationsbeschaffung findet schon online statt, sehr stark. Und auch die Bereitwilligkeit von den Kunden, dass sie online bestellen, ist auch sehr hoch. So, also die Voraussetzungen sind perfekt, aber auch die Konkurrenz ist da schon wirklich sehr gut aufgestellt von denen. Und wir mit ihnen eigentlich ein Konzept oder verfolgen jetzt ein Konzept und eine langfristige Zusammenarbeit mit denen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es wieder um Menschen geht. Zuerst muss man zusammenfinden, um eine richtige Lösung zu bauen. Und dieses Unternehmen probieren wir jetzt weg vom klassischen Verkäufer oder vom klassischen Handelsunternehmen hin zum Service Provider zu transformieren. Was heißt das? Natürlich, sie verkaufen nur Produkte, ganz klar, das wird noch immer der Umsatztreiber sein oder die Umsatzbasis. Aber darüber hinaus wollen wir abgestimmt auf die Produktsegmente digitale Services anbieten, die dem Kunden einen Mehrwert bieten, wo er auch bereit ist zu zahlen. Sei es Monitoring-Dienstleistungen, sei es Datenauswertungsdienstleistungen oder sonstige digitale Services, die dem Kunden einen Mehrwert bringen. Und das ist natürlich auch logischerweise irgendwo E-Commerce. Weil das führt zu einer besseren Kundenbindung, zu einer höheren Kundenloyalität und die beiden Sachen führen unmittelbar zu mehr Käufen in der Zukunft.
Wenn ich das so richtig raushöre, lass dich da ablesen, dass es auch im B2B-Bereich einen Wunsch der Endkunden, dann quasi, also der Businesskunden, auf solchen Plattformen gibt.
Ja, Also da kann ich jetzt, weil ich es gerade im Kopf habe, eine super Studie oder super Auswertung von der IFH Köln nennen. Die haben eine Umfrage gemacht. Ich glaube, es waren ungefähr 7.000 B2B-Käufer, B2B-Einkäufer, wo eine Auswertung gemacht worden ist. Was ist ihnen wichtig auf einer 5-Punkte-Skala, also von 1 überhaupt nicht wichtig bis 5 sehr wichtig. Und da hat es eine Auswertung gegeben, Self-Service-Tools, also digitale Self-Service-Tools, wurden im Durchschnitt auf 4,6 eingestuft und fachkundige Verkäufer wurden auf 4,3 eingestuft.
Okay.
Das heißt jetzt im Umkehrschluss, B2B-Einkäufer wollen oder erwarten eigentlich schon Self-Service-Tools, also das heißt Online-Shops, digitale Plattformen, digitale Tools, die man halt nutzen kann von Unternehmen. Und ja, Verkäufer sind noch immer gefragt, aber anscheinend nicht mehr so wie die digitalen Systeme. Mhm. Und der Trend geht ganz klar dahin. Und auch das Smartphone wird im B2B immer wichtiger.
Auch im B2B?
Aha. Ja, also speziell, ich glaube, man braucht nur selber dran denken, wie oft macht man irgendeine Besprechung, Meeting, wo man dann schnell sagt, ja, ich google mal danach. Mhm. Und dann googelt man vielleicht nach einem Produkt oder nach einer Lösung und dann will man logischerweise auch am Handy alle möglichen Sachen schon perfekt aufbereitet betrachten und begutachten und eventuell schon Datenblätter herunterladen oder sonst was. Und deswegen ist das Smartphone eigentlich auch schon sehr wichtig. Da geht man so davon aus, dass sie ungefähr rund 70-80% der Einkäufer im B2B-Bereich das wünschen, dass B2B-Webseiten wirklich mobil perfekt funktionieren.
Okay.
Also die Zeiten, wo man gesagt hat, ja, es reicht auch, wenn es am PC gut funktioniert, die sind schon lang vorbei.
Mhm. Ja, also ich meine, im Consumer-Bereich weiß man das ja schon länger. Im B2B-Bereich ist das nach wie vor so, das Dogma, naja, wenn du B2B bist, ist es schon wichtig, dass du auf der Web, auf der PC-Oberfläche performant bist. Interessant, dass auch in dem Bereich sich jetzt das verändert, beziehungsweise unterstelle mal gar nicht der PC-Bereich schlechter wird, sondern eher das Handy-Thema dazukommt. Ja. Man muss eigentlich auf beiden Medien gut performen und eine gute Erscheinung haben.
Mhm. Ja, also wir sehen in der Praxis zum Beispiel, dass die Informationsbeschaffung und der Informationskonsum eher auf Darkband-Geräten basiert, Tablet, Smartphone, aber der Kauf, dann der wirkliche Kauf, der Einkauf auf den Plattformen noch auf Desktop-Geräten basiert. Vielleicht, weil sich die User da irgendwie sicherer fühlen oder weil sie da jetzt gerade arbeiten, weil wir im B2B-Bereich sind, logischerweise wird während der Arbeitszeit meistens bestellt und am Arbeitsplatz.
Ja, das geht ja dann im Prozess weiter. Ne? Du musst ja im internen Beschaffungssystem das auch eintragen etc.
Exakt.
Das machst du normalerweise mit dem Smartphone, das ist ein bisschen hakelig.
Genau so ist es.
Mhm. Interessant. Okay. Also das heißt, zwei Bereiche kommen aus der Lebensmittel, das ist ein KMU-Umfeld, nennen wir es einmal, und aus der Industrie. Was siehst denn du, also über diese Social, wie ist das genannt? Social Selling? Nein, Social Marketing. Commerce, genau. Mhm. Haben wir ja schon gesprochen. Was siehst denn du sonst noch so als Thema, das so am Horizont aufkommt im B2B-Online-Bereich?
Ja, also was ganz stark kommen wird, die nächsten 5-10 Jahre, sage ich mal, ist wirklich die Verlagerung der Geschäftsprozesse ins Digitale. Das wird einmal die Basis sein. Da wird auch keine Branche auskommen. Es gibt in jeder Branche irgendwie Ansätze und die Generation, die nachkommt und die Positionen besetzt, die setzt das voraus. Das ist ganz klar so und da gibt es auch kein Ausweichen mehr. Meiner Meinung nach ist der größte Trend, speziell im Mittelstand, wo es darum geht, produzierende Industrie, Maschinenbau, in die Richtung, ist die Kombination aus klassischem Verkaufsgeschäft, Neukundengeschäft und den As-a-Service-Produkten. Das, glaube ich, ist in meinen Augen das größte Potenzial in der Zukunft. Weil, bestes Beispiel. Ich erkläre das immer ganz gerne anhand von Beispielen, weil da kann man sich das sehr gut vorstellen. Eine Firma kauft eine große Maschine, eine große Anlage, lässt sie die bauen für mehrere Millionen Euro. Und bei jeder modernen Anlage ist mittlerweile ein komplettes Messsensorikprogramm dabei, um einfach die Messdaten auszuwerten und schauen, läuft die Maschine noch, wie sie soll, oder sind vielleicht gewisse Werkzeuge innerhalb der Anlage schon abgenutzt, muss man die austauschen, muss man Wartungszeiten, Stehzeiten einplanen und so weiter. So. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, man verkauft den Kunden einmal komplett die Anlage plus die Software zum Messen und die komplette Sensorik. Einmalgeschäft kostet x Euro, fertig. Vielleicht nur Lizenz von der Software, aber das ist ja wirklich schon das Maximum. So. In der Zukunft wird das meiner Meinung nach anders passieren. Man wird eben die Anlage logischerweise verkaufen. Vielleicht wird auch die Anlage schon über andere Finanzierungsformen abgebildet, das heißt Finanzierung oder Leasing. Und die Hardware und die Software für die Datenauswertung werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug zahlt aber das Unternehmen eine monatliche Pauschale für die Überwachung der Anlage plus zur Auswertung der Daten, wo dann wieder automatisch zum Beispiel die abgenutzten Werkzeuge automatisch wiederbestellt werden im richtigen Zeitraum, damit die Steh- und Wartezeiten so gering wie möglich sind. Das heißt, man verbindet das klassische Einmalgeschäft mit einem wiederkehrenden As-a-Service-Geschäft, hat so eine hohe Kundenbindung und einen wiederkehrenden Umsatz über die Zeit. Und diese Modelle, glaube ich, werden die Zukunft im B2B werden.
Bin ich ganz bei dir, weil wir haben ja in der IT auch so ähnlichen Prozess, schon seit Jahren eigentlich, auch bei uns im Systemhaus vom wir nennen es immer Zeit gegen Geld Modell, sprich es ruft wer an, dann machen wir was und dann gibt es Abrechnung, hin zu as a Service, also wo man halt laufend eine Einmalvereinbarung, die dann über langen Zeitraum läuft, abschließt. Und dann wird natürlich im ersten Moment immer wieder der Stelle, jetzt wollte ich nur das laufend Geld reinkommt, ne? Die Kunden binden. Naja, eh auch. Es hat natürlich schon einen Hintergrund auch, warum man das so macht. Das macht man nicht primär aus diesem Grund, sondern deshalb, weil sich ja auch die Anforderungen geändert haben und auch die Wartungsintervalle viel kürzer geworden sind. Und man de facto eher laufend drauf schauen muss, so wie wir beim Fahrzeug inzwischen dazu erzogen worden sind, dass man regelmäßig in die Werkstatt fahren, wenn das Auto oder der Bordcomputer uns dazu auffordert. Da denken wir uns gar nicht mehr so viel dabei, dass wir auch hinfahren, wenn wir noch fahren können. Und wenn man schon ein bisschen länger in dem Mobilitätsbereich als Konsument unterwegs ist, weiß man, dass man früher oder öfter mal liegen geblieben ist, als man es heute tut, weil einfach viel mehr im Vorhinein ausgetauscht wird, beziehungsweise gewartet wird und erneuert wird, bevor man dann irgendwo am Bannenstreifen steht und dann auf Abschleppwagen wartet. Und so ähnlich ist in der IT und in der Industrie offenbar auch. Es geht ja darum, dass man im Stillstandszeiten vermeidet und reduziert, indem man nötige Wartungen schon ausführt, bevor es zu einem ungeplanten Stillstand kommt und das lieber in einem geplanten Wartungsfenster durchführt und dann die Maschine wieder führen und auch die IT-Maschine dann wieder verfügbar ist fürs Tagesgeschäft.
Logisch, ja, genau.
Und ich finde diese Zeiten des Wandels immer so spannend, weil du hast auf der anderen Seite natürlich Kunden aus in Anführungszeichen alten Modell, die das eigentlich ganz super finden, weil es passt ja eh. Ja, hast du nicht Kunden aus dem alten Modell, die sagen, nein, es ist zu heikel, ich will doch prädiktiv, also vorbeugende Maintenance, das ist doch nicht gut, dann kannst du gleich migrieren. Und dann hast du natürlich auch nur Kunden, die gar nichts anderes mehr wollen. Die wollen einfach nur As-a-Service haben, weil sie sagen, was soll ich mir damit herumschlagen? Das interessiert mich nicht, ich will, dass das Zeug funktioniert. Und somit will ich, dass sich da Leute, die es hauptberuflich machen, drum kümmern. Und interessant zu hören, dass das in der Industrie offenbar auch schon ein großes Thema ist. Die Hilti hatte da schon sehr früh damit angefangen. Die Hilti mit den bisschen zu Schlagbohrer, die man sich nur mehr mietet, ne, für
ein paar Stunden. Ja, die sind da eigentlich, glaube ich, sogar ein bisschen führend, würde ich sagen. Und die machen das wirklich sehr gut vor. Ich glaube, ein Faktor, was man nicht vergessen darf, ist auch der Arbeitsmarkt. Um Daten auszuwerten, um diese Sensorik- und Monitoring-Systeme zu bedienen, braucht es auch geschultes Personal, geschulte Mitarbeiter. Und die gibt es halt auf dem Arbeitsmarkt nicht so, wie man sie halt gern hätte. Und die bekommt man auch nicht von heute auf morgen. Und oft sind die Unternehmen als Ganzes nicht so attraktiv für die Zielgruppe oder für das Berufsfeld. Und wenn man sich dann überlegt, okay, den Aufwand, was ich in Recruiting stecken muss und dann in die Ausbildung des Mitarbeiters und dann in die laufenden Schulungen, weil sich die Transformationsgeschwindigkeit ja wesentlich geändert hat. Es gibt ja gefühlt jedes halbe Jahr irgendeine Neuerung, die was irgendwelche Änderungen bereitet, wo man sich wieder neu informieren muss, neu schulen muss. Dann verbrennt man da eigentlich Budget, wo also als Service-Dienstleister wesentlich günstiger kommt.
Ja, ja. Weil der einfach auch skaliert und auf demselben Thema mehrere Mitarbeiter auch hat, wenn wir beim Thema Redundanz. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sich mit der Maschine da super auskennt und dann ist der auf Urlaub und dann ist er krank und dann geht er ganz wenig verloren. Ja. Muss er wieder von vorne anfangen. Und wenn man sich aber darauf spezialisiert hat, also wie gesagt, ob das hauptberuflich macht, hat man nicht nur einen, sondern ein Team. Und dann hat man höheren Hebel, eine höhere Effizienz und macht das nicht nur für eine Maschine, sondern halt für viele. Und entsprechend ist natürlich da der Trainingsfaktor ganz anderer. Das ist eine stärkere Spezialisierung. Und der Kunde kann sich auf das konzentrieren, was er eigentlich machen will. Irgendwelche Teile stanzen, Drehteile herstellen oder halt wie in unserem Fall IT nutzen, indem man zum Beispiel coole B2B-Lösungen von euch verwendet oder in unserem Fall halt einfach eine Infrastruktur hat mit ERP-System und Co., die zuverlässig funktioniert, wenn ihr sie braucht.
Total. Mhm. Ich glaube, im IT-Bereich ist es fast noch ein bisschen schwerer, dieses Modell durchzusetzen, einfach aus dem Grund, also wir merken das ja auch, wir sind ja so gesehen auch IT, ganz grob betrachtet, und IT kann man nicht angreifen, außer man kauft sich einen Server oder einen PC. Das andere ist Kopfarbeit. Und da haben wir halt schon ein bisschen die Einstellung im zentraleuropäischen Raum. Kopfarbeit, ja, das kann ich nicht angreifen, das ist doch nichts wert. Ja. So. Und das muss ein bisschen raus. Und ich glaube, das findet aber in den nächsten Jahren durch die Generationenwechsel in den Geschäftsleitungen, Vorständen und so weiter, findet das durchaus statt. Und ich glaube, da kommen noch ganz gute Zeiten auf uns zu, wo das As-a-Service-Modell noch wesentlich wachsen wird.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.